Steffen spricht, der Diamant-Podcast. Das ist Episode 4. Mensch, so schnell geht ein Monat rum. Wir hatten eine Doku, ein Interview und ein Hörspiel. Und was haben wir heute?
Reste vom Ostressen.
Okay. Das fand bei mir übrigens dieses Jahr tatsächlich über Skype statt. Weil du weißt ja, meine Familie wohnt in Berlin, meine Verlobte wohnt in Mailand und die Grenzen in beide Richtungen sind für mich zu. Also was haben wir gemacht? Wir haben Skype genommen und meine Mutter hatte dann ein bisschen was vom Hasen und ich habe mir Eierkuchen gemacht. Also Pfannkuchen heißen die, glaube ich, bei euch.
Kenn ich.
Was gab's denn bei euch?
Bei uns gab's, wie du schon erahnen kannst, natürlich...
Fondue!
Nee, Schokolade.
Achso.
Zum Morgenessen, Mittagessen und Abendessen.
Und jetzt erzählst du mal wieder was von wegen, dass die Schweizer Schokolade die beste Schokolade in der Welt ist?
Du weißt ja, die Schweizer Schokolade ist mit Abstand die beste auf der ganzen Welt.
Ich sag nichts.
Auch gut so. Aber hey, der Podcast heißt ja Köpfchen spricht, nicht Köpfchen isst.
Richtig. Also, heute deswegen mal ein kurzes Update dazu, wie es eigentlich mit dem Virus bei uns im Berg läuft. Und dann?
Dann hast du ein Gespräch mit Hilmar Meier geführt. Also, Hilmar, der verantwortlich dafür ist, mit welchen Farben die Räder ins Geschäft kommen. Diamant hatte den Ruf, besonders viel auf Eleganz zu achten.
Und ich finde Hilmar da auch wirklich inspirierend. Er ist halt nicht irgendwie nur jemand, der so ein bisschen Farbe auf die Räder raufkleckst, sondern da steckt wirklich was dahinter. Aber was ich auch mega cool finde, ist die Arbeit unserer Kollegen im Berg. Die produzieren nämlich immer noch, trotz Virus.
Natürlich mussten wir wegen dem Virus im Berg einiges umstellen. Jetzt warten wir ja alle drauf, dass der Lockdown irgendwann gelockert wird.
Ich sag's dir.
Hm?
Ja, ich sag's dir. Also ich warte da wirklich drauf.
Da ist es jetzt wichtig, auch zu verstehen, wie das geht.
Bei uns halt so. Wichtig ist ja, Abstand halten, desinfizieren, identifizieren. Wir wollen natürlich sichere Produkte ausliefern. Wir wollen aber natürlich auch, dass unsere Mitarbeiter und Freunde im Werk nicht anstecken, sondern gesund bleiben.
Wenn du jetzt ins Werk gehst, musst du erstmal durch eine Desinfektionsschleuse. Das ist eigentlich so ein Baucontainer. Der hat dann 7 Türen und 7 kleine Zellen. Da wäschst du dir die Hände und du läufst über eine Desinfektionsmatte.
Quasi so eine Art Schwamm. Der ist dann mit Desinfektionsmittel getränkt und du läufst darauf und dann sinkst du ein. Damit stellen wir dann sicher, dass auch deine Schuhe nicht den Erreger ins Werk tragen.
Zusätzlich haben wir die Türen angepasst. Es muss jetzt keiner unnötig Klinken oder Türrahmen anfassen.
Und wir haben im Werk an vielen Stellen Stationen aufgebaut, wo halt Desinfektionsmittel bereitsteht. Außerdem natürlich die üblichen Warnhinweise und Plakate und alles, was man da so hat. Wir haben für den Beitrag im Werk mit Kilo Taubert telefoniert, der ist dafür die Produktionsplanung zuständig. Und der hat uns erzählt, dass die Mitarbeiter das also schon gar nicht mehr hören können mit den ganzen Warnhinweisen. Das ist quasi so, als wenn du die ganze Zeit im Flugzeug mit diesen Sicherheitsvideos versorgt wirst.
Des Weiteren haben wir in der Kantine jeden zweiten Stuhl abgesperrt. Wir haben sie aber stehen lassen, damit die Mitarbeiter nicht dicht aneinander rücken. Und wie im Supermarkt schützen wir die Essensausgabe mit Plexiglas. Außerdem gibt es kontaktlose Fieberthermometer. Damit testen wir auch die Temperatur. Es kann ja sein, dass einer schon erhöhte Temperatur hat, aber es selbst noch nicht wirklich spürt.
Und dann muss man sich das Werk so vorstellen. Wir haben da verschiedene Fertigungsstraßen drin, also verschiedene Fließbänder drin und die sind auch unterschiedlich lang. Ja, da hast du ein sehr kurzes Band, wo wir normalerweise die Rennräder drauf zusammenbauen, weil da ist ja auch nicht viel dran an so einem Rennrad. Und dann haben wir ganz neu auch ein sehr langes Band, das wir eigentlich für einen höheren Durchlauf und eine größere Effizienz auch mit angeschafft haben. Und das kommt uns jetzt halt zugute. Das kurze Band haben wir jetzt also erstmal stillgelegt und dafür können wir aber alle Räder an dem langen Band bauen und können da auch gewährleisten, dass der Sicherheitsabstand unter den Mitarbeitern auch eingehalten wird.
Und dann wollen wir natürlich die Lkw-Fahrer nicht vergessen. Wir müssen natürlich unnötig Bewegung im Werk vermeiden. Aber Lkw-Fahrer haben auch Bedürfnisse und viele Raststätten sind geschlossen. Wir haben deshalb ab dieser Woche eine eigene Toilette für die Lkw-Fahrer neben dem Hygienecontainer aufgestellt.
Also, Abstand halten, desinfizieren, identifizieren. Wir glauben fest daran, dass Fahrräder im Sommer eine wichtige Rolle spielen werden. Hashtag Escape the Virus. Ja, auf dem Rad bist du halt nicht im ÖPNV und bist du nicht dicht an anderen Menschen, sondern bist du mit dir selbst. Außerdem stärkst du dein Immunsystem. Das haben wir in der ersten Folge vom Podcast ja ein bisschen mehr erklärt. Und du bist unabhängig. Deswegen produzieren wir weiter. Also, nicht jetzt Lars und ich, aber unsere Kollegen in Hartmannsdorf, auf die wir wirklich richtig mächtig stolz sind. Und mit einem wirklich großen Dankeschön widmen wir Ihnen diesen Podcast. Thema ist ja für Diamant zuständig, wenn es um das Design der Fahrräder geht, richtig?
Ja, das ist richtig.
Bist aber eigentlich gar nicht aus der Fahrradbranche. Wo hast du angefangen?
Nee, ich komme eigentlich gar nicht aus der Fahrradbranche. Ich habe angefangen, ein Praktikum zu machen 2004 bei Esprit. Das war ein Tagespraktikum. Also ich wurde eigentlich mehr oder weniger gefragt, ob ich einen Tag aushelfen kann bei Esprit. Und das aus einem Tag wurde dann eine Woche und aus einer Woche wurden dann letzten Endes 8 Jahre.
8 Jahre?
8 Jahre, genau. Und
du warst nicht 8 Jahre lang Praktikant?
Nee. Ich habe, das war auch nicht wirklich Praktikant. Das war ja Freelancer, Aushilfe, ich weiß nicht, wie man es nennen möchte. Es hat sich dann daraus entwickelt, dass ich erst Produktbroschüren für das Sales-Team gemacht habe. Das wiederum hat mich zum Fotoshooting gebracht. Dann habe ich die praktisch die ganzen Outfits fotografiert auch noch und auch mit in diese Broschüre gebracht. Und dann bin ich darüber zum Grafikdesign gekommen. Und am Ende war ich dann Grafikdesign-Koordinator für Woman Casual und danach für Esprit Sports. Und habe alles Mögliche koordiniert, was mit Grafiken zu tun hat, die auf den Stoff kommen letzten Endes. Alles, was mit Farben zu tun hat, also auch Farben abmustern, Farben entwickeln, Farbkarten erstellen. Also bei Esprit gab es dann beispielsweise für jede Saison, also alle 2 Monate, gab es eine neue Farbkarte.
Was ist eine Farbkarte?
Eine Farbkarte hilft einem, ist praktisch ein Rahmen, worin man sich bewegen kann, um Designs zu erstellen und auch Farbkombinationen zu entwickeln. Wir für Trek Diamant haben natürlich auch eine Farbkarte, eine globale Farbkarte. Die wechselt sich allerdings nur einmal im Jahr.
Stelle ich mir das so vor, wie wenn ich in den Baumarkt gehe und du hast dann da die ganzen Wandfarben und dann hast du so diese kleinen Kärtchen mit unterschiedlichen Farben drauf. Ist das sowas Ähnliches?
Ja, das ist ähnlich.
Jetzt bist du ja schon gesprungen von Esprit zur Fahrradwelt bei den Farbkarten. Aber die Frage ist dann auch offen. Wie kommt man von Esprit zu Diamant?
Richtig gute Frage. Ja, meine Frau hat auch bei Esprit gearbeitet. Damals war es meine Freundin. Und sie musste aber zurück nach Holland gehen, um in dem Familienunternehmen ihrer Eltern zu arbeiten. Dann haben wir uns entschieden, dass ich alle Zelte abbreche in Deutschland und nach Holland ziehe. Und wir haben uns dann gemeinsam eine Wohnung gesucht. Ja, und so habe ich mich dann von Holland aus beworben. Und da war dann eins dabei, wo ich nicht genau wusste, was es ist. Und das hieß dann halt Trek Bicycles. Okay, ich wusste, das hat was mit Fahrrädern zu tun. Aber trotzdem dachte ich, dass ich nach wie vor zum Beispiel Fahrradbekleidung, dachte ich, würde ich entwerfen oder entwickeln. Bis zu meinem, ich glaube, 2. oder 3. Vorstellungsgespräch, als ich dann endlich erfahren habe, okay, dass ich Fahrräder gestalten muss, musste ich dann auch erstmal drüber nachdenken, ob das was für mich ist, weil ich ja dann auch alle Kontakte aufgeben musste in der Modewelt. Was mir am Anfang ziemlich schwer gefallen ist, aber im Nachhinein sich als das Beste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe, herausgestellt hat.
Wie unterscheidet sich der Prozess, ein Fahrrad zu gestalten, davon Mode zu gestalten?
Also eigentlich sind die Prozesse gar nicht so fremd voneinander. Und ich denke, dass ich das Gute aus der Modewelt mitgenommen habe und in die Fahrradwelt integriert habe. Es ist einfach nur die Geschwindigkeit ist eine andere. Aber im Endeffekt, der Designprozess ist der gleiche.
Kannst du den Designprozess noch ein bisschen beschreiben?
Wenn man jetzt zum Beispiel über die Kollektionsräder spricht in der Fahrradwelt, für die Marke Diamant ist es halt so, dass man auch ein gewisses Thema erarbeitet. Daraus ergibt sich eine gewisse Designsprache, die man bezüglich dieses Themas entwickelt. Und natürlich auch Farbwelten, die man integriert in dieses Design-Thema. Man fängt halt irgendwo an mit einem Moodboard. Man kann sich das vorstellen wie ein Bild, was man im Kopf hat. Das versucht man zu visualisieren. Und das gesamte Team macht dann den Kreis rund.
Wenn ich mir jetzt die aktuelle Kollektion von Diamant anschaue, dann sind ja viele Räder dabei, die eigentlich eine Farbe zeigen, eine dominante Farbe und dann das Logo. Warum ist das ein gutes Design?
Ich denke, dass es auf das Logo ankommt und dass Diamant mit der Geschichte, die Diamant mitbringt, eigentlich schon sehr aussagekräftig ist und wir eigentlich keinen Schnickschnack drumherum brauchen, um es noch interessanter aussehen zu lassen. Ich denke, dass Diamant ein Statement machen kann, indem es weniger zeigt. Weniger ist mehr, eigentlich das Prinzip. Das ist das Schwierige in jedem Design, egal was man designt oder was man entwickelt, dass man reduziert versucht zu arbeiten. Das sind eigentlich die zeitlosesten Designs, die man dann erstellen kann.
Welche Rolle spielt für dich das Köpfchen im Design?
Sehr groß. Ich denke, dass Diamant immer so ein zwinkerndes Auge hat. Also immer so ein bisschen dieser Fun-Faktor auch eine Rolle spielt bei Diamant. Also wir haben genauso wie in der Farbwelt, dass zum Beispiel Diamant auch immer sehr eine farbenfrohe Marke ist im Vergleich zu anderen Fahrradmarken. Und für mich ist das Köpfchen sozusagen das Symbol für den Spaß, den man hat mit dieser Marke.
Jetzt gehe ich noch naiv an die Sache ran und ich erinnere mich an meinen Kunstunterricht und ich habe halt eine neue Farbe irgendwie mir mischen wollen und habe halt so ein bisschen meinen Pinsel hier und dorthin getan, Wasserfarben natürlich. Aber so arbeitet ihr nicht, wenn ihr sagt, dass ihr eine Farbe entwickelt. Also was macht eine gute Farbe aus?
Also wir machen ganz viel Research dazu in allen möglichen Industrien, also in der Autoindustrie, dass wir zum Beispiel auf die IAA in Frankfurt gehen und da kann man gewisse Trends ablesen. Und die werden eigentlich in den Modeschauen gesetzt, die in Paris stattfinden. Also eigentlich geht alles bis dahin zurück. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir keine Trendsetter sind. Wir sind eigentlich eher etwas zurückhaltender mit unserer Trend-Voraussage. Wenn man diese Messen, diese gleichen Messen immer wieder jedes Jahr besucht, kann man auch gewisse Trends ablesen.
Also quasi, wenn man sieht, dass da eine neue Farbe auftaucht und die wird dann Stück für Stück größer und dann noch größer und dann setzen sich durch?
Ich denke ja, das ist auch so, dass zum Beispiel der Kunde natürlich auch gerne, sag ich mal, einkaufen geht und auch viele Farben im Schaufenster wiederfindet. Das Auge muss oder das Gehirn muss dafür trainiert werden. Also das heißt nicht, dass wenn wir jetzt zum Beispiel ein grünes Fahrrad rausbringen, und sagen, das ist jetzt die neue Trendfarbe, dass der Endkunde das auch, sag ich mal, sofort glaubt. Ich glaube, dass der Endkunde das an vielen anderen Stellen erst sehen muss und sagen, ah ja, auf dem Auto habe ich das auch schon mal gesehen, die Farbe, dieses neue Braun. Oder ich habe das bei meiner Frau in der Abendgarderobe gesehen. Und dann denke ich, dass je öfter das im Unterbewusstsein wahrgenommen wird, desto größer ist die Chance, dass das eine Trendfarbe werden kann.
Was ich auch sehr spannend finde, ist die Frage nach dem Namen von den Farben. Ja, wir haben aber Diamant in diesem Jahr, Atlas Cedar Metallic, Almandin Beige und auch Tourmaline Orange. Und natürlich fragen sich dann manche Menschen, wie kommen wir auf die Idee, diese Farben so zu benennen?
Das hat was mit der Marke Diamant selber auch zu tun, aber hauptsächlich damit, dass wir alle Farbnamen entweder in Edelsteinen unterbringen, möchten, die auch diese Farbe widerspiegeln im besten Falle, was natürlich nicht immer klappt. Es gibt auch bestimmte Edelsteine, die mehrere Farben natürlich haben.
Tourmaline zum Beispiel.
Genau, und dann ist es für uns eine Frage des Abgleichens, also auch eine Teamentscheidung im Endeffekt, aber wir versuchen das bei den Edelsteinen zu belassen. Und wir weichen dann manchmal aus auf geografische Orte, also für die Farben zumindest. Ja, genau. Pflanzen, genau. Es kann eigentlich alles, sag ich mal, aus der Natur vorkommen. Aber auch wie bei den Farben, dass es halt immer so ein gewisses Extra ist, was man woanders nicht so schnell findet, ist es auch so ein bisschen Extravaganz bei den Namen, die wir uns dort überlegen, oder dieses so ein bisschen dieser Fun-Faktor dabei.
Wie schwer ist es, sich vorzustellen, wie eine Farbe in der Realität auf Metall aussieht, wenn man sie vorher nur digital sieht?
Ich würde behaupten, da ich das fast tagtäglich mache, dass es unmöglich ist. Deshalb, also ich wundere mich auch immer wieder, wie sehr unterschiedlich das ist von einem, sag ich mal, briefmarkengroßen Farbswatch in ein Farbröhrchen, was dann vielleicht 10 cm lang ist und auf Metall lackiert. Und dann, der nächste Schritt wäre dann einen nackten Rahmen, also ohne Reifen und allem drum und dran, also ohne Teile zu lackieren. Das sind alles Stufen, wo man dann denkt, oh, das sieht jetzt doch ganz anders aus, als ich das eigentlich bei einem kleinen briefmarkengroßen Swatch mir vorgestellt habe. Bis hin zum fertig aufgebauten Rad, was man dann als erstes sieht, bevor die Kollektion rauskommt. Dann denkt man sich, wenn die Teile dran sind und alles in Balance ist, dann kann man eigentlich erst richtig, meiner Meinung nach, die Farbe richtig beurteilen, ob es funktioniert oder nicht, so wie man sich das vorgestellt hat.
Das heißt, so ein bisschen Spannung bleibt eigentlich auch immer für dich bis zum Ende des Prozesses, bis zum ersten ausgelieferten Rad bestehen, oder?
Ja, es ist super, super spannend bis zum ersten Mal, bis es dann wirklich vor einem steht, ja.
Merkst du auch einen Unterschied dazwischen, mit welchem Rahmenmaterial du arbeitest, also ob es Stahl oder Aluminium oder Carbon ist?
Ich freue mich natürlich immer, wenn ich einen Stahlrahmen verarbeiten darf, weil es für mich auch so ein bisschen puristischer ist. Alleine der Rahmen an sich, natürlich durch die dünnen Rohre, hat das auch ein bisschen was mit dieser Weniger-ist-mehr-Geschichte zu tun. Aber ich arbeite eigentlich gerne mit allen Materialien und befasse mich dann, weil jedes Material hat irgendwas Besonderes. Man kann irgendwas Besonderes damit machen und deshalb freue ich mich da auch immer dann, das Besondere da rauszukitzeln bei diesen besonderen Materialien.
Was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe?
Ich glaube, dass seitdem ich Kind bin, finde ich alles, was mit Blau zu tun hat, ziemlich attraktiv.
Wir haben gar nicht so viel Blau bei Diamant, oder?
Nee, das Wichtige ist ja auch, dass man nicht seinen eigenen Geschmack designt, sondern versucht, sich in den Endkunden reinzuversetzen. Deshalb versuche ich da immer wenig meinen eigenen Geschmack reinzubringen in die ganze Geschichte.
Und welches Design von Diamant in den letzten 4-5 Jahren fandest du jetzt besonders gelungen?
Ich sag mal, meine Nummer 1 in dem letzten Jahr war mit Sicherheit das Zuma Supreme. Ja, das auch die Techniken, die wir dort benutzt haben, um die Dekore aufzubringen, die sind halt sehr, sehr ausgefallen und zum Beispiel elektrostatisch aufgeladene Dekore, die man dann im Endeffekt auch so ein bisschen haptisch wirken, die man fühlen kann. Das sind für mich so Sachen, die finde ich ganz spannend, dass wir das so hingekriegt haben, mit diesen ganzen Techniken. Es sind ganz, ganz kleine, feine Details, die man auf den ersten Blick wahrscheinlich überhaupt nicht wahrnimmt. Und wahrscheinlich auch, wenn es einem keiner erzählt, auch nicht wahrnimmt. Aber ich denke, wenn man sich da so ein bisschen damit befasst und dann genauer hinguckt, dann kann das ganz spannend sein. Also weniger von der Farbe, aber mehr von der Technik fand ich das sehr, sehr gelungen, ja.
Elektrostatisch finde ich tatsächlich noch spannend. Das heißt also, das ist jetzt nicht irgendwie eine Folie, die etwas dicker ist, sondern das ist Farbe, die dann aufgeladen wird und dadurch poppt sie auf wie ein Maiskörnchen.
Genau, so ungefähr muss man sich das vorstellen, ja.
Gut, Hilmar, dann möchte ich gar nicht mehr von deiner Zeit in Anspruch nehmen.
Ja, danke dir.
Ich finde es wirklich spannend. Du hast vorhin gesagt, dass du mit sehr viel Leidenschaft für Diamant dabei bist und ich kann sagen, ja, ich merke es. Und das macht mir auch sehr viel Spaß, deshalb mit dir zusammenzuarbeiten, auch mit dem ganzen Diamant-Team, aber wirklich eben auch mit dir, weil ich diese Leidenschaft halt auch wirklich teile. Und
das finde ich inspirierend. Ich lerne viel von dir, wenn es um die Farben geht. Und vielleicht haben wir nochmal die Gelegenheit, miteinander zu sprechen.
Ja, gerne. Immer gerne.
Thomas, du musst da noch was unterschreiben.
Was genau?
Mein Urlaubsantrag.
Aber wer macht denn dann den Podcast mit mir?
Jetzt tu nicht so. Wir haben da eh noch etwas dazu zu sagen.
Also gut, gib her. Liebe Leute, der Lars macht nun Urlaub. Aber natürlich stellen wir den Podcast nicht ein. Trotzdem verändern wir jetzt den Rhythmus.
In der harten Corona-Phase haben wir euch einmal in der Woche einen Podcast erstellt. Das machen wir aber mit Liebe und Begeisterung. Aber auch das kostet Zeit.
So ein guter Arbeitstag pro Woche ist es fast. Jetzt geht das normale Leben aber weiter. Und wir wollen den Podcast zwar fortführen, aber wöchentlich kriegen wir das nicht hin.
Ab sofort wird es den Podcast einmal im Monat geben. Und zwar eine Woche vor dem Newsletter. Inhaltlich machen wir genau da weiter. Ein bunter Mix aus Interviews, Ratgeben und kreativen Ideen. Zeitlich so zwischen 18 und 24 Minuten, wie gewohnt, pro Folge.
Wir verabschieden uns nun also für 4 Wochen. Zum Glück ist uns in den letzten 4 Wochen noch nicht der Himmel auf den Kopf gefallen. Und hoffentlich wird er auch in den nächsten 4 Wochen mal da oben bleiben. Wir wünschen euch eine wunderbare Zeit. Eine gesunde Zeit.
Eine mobile Zeit.
Macht's gut. Und dir, Lars, wünsche ich einen tollen Urlaub.
Sind wir nicht alle ein bisschen Juna?